Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 2. Juni 2021, gleich dem 12. Chordad 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Imam Khomeini bleibt unvergesslich«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Feuer auf iranischem Marineausbildungsschiff. Palästinensisches Außenministerium bestellt Botschafter 4 europäischer Länder ein. Israel will USA um 1 Milliarde Dollar Soforthilfe bitten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Feuer auf iranischem Marineausbildungsschiff. Ein vor wenigen Tagen zur Marineausbildungsmission auf hohe See entsandtes iranisches Marineunterstützungsschiff fing in der Nacht zum Dienstag in der Nähe des Hafens Jask in der südiranischen Provinz Hormuzgan Feuer. Die Marine der Armee der Islamischen Republik Iran gab am Dienstagabend in einer Erklärung bekannt, dass nach Ausbruch des Feuers in einem der Marineausbildungsunterstützungsschiffe der Armee zeitgleich mit Beginn der Brandbekämpfungsmaßnahmen die Besatzung des Schiffes evakuiert und ans Ufer gebracht worden sei. In der Marineerklärung vom heutigen Mittwoch hieß es, dass trotz 20-stündiger intensiver Bemühungen und des Einsatzes von Marinehilfseinrichtungen aufgrund der Ausbreitung des Feuers in verschiedenen Teilen des Schiffes die Rettungsaktion erfolglos gewesen sei. Bei dem Unfall gab es dem Bericht zufolge keine Verletzten. Palästinensisches Außenministerium bestellt Botschafter 4 europäischer Länder ein. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde PA hat die Botschafter Österreichs, der Tschechei, Großbritanniens und Bulgariens infolge der negativen Abstimmung ihrer Länder bei einer auf Palästina bezogenen Resolution des Menschenrechtsrates und der Weltgesundheitsorganisation einberufen. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur MAN sagte die stellvertretende palästinensische Außenministerin Amal Jadou am Dienstag, die palästinensische Führung sei schockiert über die Entscheidung dieser Länder, die dem israelischen Regime grünes Licht gebe, die Aggression und die organisierte Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes fortzusetzen. Sie fügte hinzu, diese Aktion stärkt die Tradition der Straflosigkeit und gibt Israel die Möglichkeit, seine Besatzung auszubauen und die Apartheid und Unterdrückung fortzusetzen, die nach internationalem Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten. In einem Protestschreiben des palästinensischen Außenministeriums an die Botschafter der 4 europäischen Länder wurden diese aufgefordert, ihren jeweiligen Ministerien mitzuteilen, dass diese ihr ablehnendes Votum beim Menschenrechtsrat und der Weltgesundheitsorganisation erklären sollen. Das palästinensische Außenministerium gab bekannt, dass es am Donnerstag auch den deutschen Botschafter in diesem Zusammenhang einberufen werde. Der UN-Menschenrechtsrat hat am vergangenen Donnerstag in Genf mit 24-9 Stimmen bei 14 Enthaltungen der Einrichtung eines Ausschusses zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zugestimmt. Die zionistischen Besatzermilitärs haben am 10. Mai 2021 ihre brutalen Angriffe und Aggressionen auf den Gazastreifen und die Palästinenser begonnen, wobei 248 Palästinenser, darunter 69 Kinder, getötet und 1910 weitere Zivilisten verletzt wurden. Das zionistische Regime stimmte, nachdem es 12 Tage lang nicht in der Lage war, die Vergeltungsraketen der palästinensischen Widerstandsgruppen zu stoppen, einstimmig einem Waffenstillstand zu. Israel will USA um 1 Milliarde Dollar Soforthilfe bitten. Nach der jüngsten Niederlage im Gaza-Krieg will das zionistische Regime 1 Milliarde Dollar Soforthilfe von den USA einfordern, um sein Raketenabwehrsystem Iron Dome zu modernisieren. Dies sagte US-Senator Lindsey Graham am Dienstag gegenüber Fox & Friends. Eine hebräische Internetseite berichtete ebenfalls, der israelische Kriegsminister Benny Gantz wird die Bitte Tel Avivs während seines geplanten Besuchs in Washington am Mittwoch übermitteln. Gantz will sich mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan treffen. Bei dem Treffen werde auch die Wiederauffüllung der Tama-Abfangraketen erörtert, die von der israelischen Armee gegen Mittel- und Kurzstreckenraketen eingesetzt werden, teilte das Netzwerk unter Berufung auf eine ungenannte Quelle mit. Der Antrag kommt nur 2 Wochen, nachdem die Regierung von US-Präsident Joe Biden den Verkauf von Waffen im Wert von 735 Millionen Dollar an das israelische Regime genehmigt hat. Die Militärs des israelischen Regimes mussten während des jüngsten 12-tägigen Krieges gegen Gaza sehr viele Abfangraketen in ihrem Iron Dome-System einsetzen, denn die palästinensischen Widerstandsgruppen zielten mit hunderten Vergeltungsraketen auf israelische Stellungen und das Iron Dome-System konnte viele dieser Raketen nicht abfangen. Irak will IS-Familien aus Syrien überführen. Die irakische Regierung plant, IS-Familien aus dem syrischen Flüchtlingslager Al-Hul in den Irak zu überführen. Laut Al-Forat News betonte Badr al-Zayadi, ein Mitglied des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses des irakischen Parlaments, gestern in einer Rede in Bagdad mit: Diese Entscheidung der Regierung wird die Sicherheitslage im Irak gefährden und viele Probleme schaffen. Der irakische Parlamentarier bemerkte, dass seine Regierung offenbar nach einer Reihe von Druckausübungen seitens der USA beschlossen habe, IS-Familien aus dem Al-Hul-Flüchtlingslager in Syrien nach Irak zu holen. Er betonte, dass die Umsetzung einer solchen Entscheidung die Zustimmung des irakischen Parlaments erfordere. Zuvor äußerte sich der nationale Sicherheitsberater Iraks, Qasem al-Araji, bei einem Treffen mit Matthew Toller, dem US-Botschafter in Bagdad, besorgt über die Situation im Lager Al-Hul in Syrien und nannte es eine Zeitbombe. Er stellte fest, dass 20.000 irakische Kinder in diesem Lager leben und bezeichnete sie als zukünftige IS-Mitglieder, die eine Bedrohung für den Irak und die Region darstellen würden. CENTCOM. US-Truppenabzug aus Afghanistan bis zu 44% abgeschlossen. Das für die Region zuständige US-Zentralkommando CENTCOM hat bekannt gegeben, dass man den bisherigen Abzugsprozess von US-Militärausrüstung und Truppen aus Afghanistan auf 30-44% schätze. Das CENTCOM fügte in seiner Erklärung von Dienstag hinzu, Washington habe inzwischen dem afghanischen Verteidigungsministerium formell mehr als 6 Militärstandorte übergeben. Das US-Zentralkommando behauptete, dass demnächst auch die Übergabe anderer Militärstützpunkte und Vermögenswerte erfolgen werde, um Afghanistan zu stabilisieren und zu verteidigen. Seit der Entscheidung des US-Präsidenten habe das Verteidigungsministerium etwa 300 Ladungen entsprechend des Fassungsvermögens von Militärtransportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 aus Afghanistan abgezogen und etwa 13.000 Ausrüstungsgegenstände an die Agentur für Verteidigungslogistik geliefert. Die afghanische Online-Nachrichtenagentur Khammar Press teilte am Dienstag außerdem mit, dass der Luftwaffenstützpunkt Bagram in den nächsten 2 Wochen an die afghanische Armee übergeben werde und dass das US-Militär derzeit die Ausrüstung der Basis an die afghanische Armee übergebe. Das afghanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass der Übergabeprozess auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram begonnen habe. Wie es scheine, werde mit der Übergabe dieses Stützpunkts die Präsenz der US-Truppen in Afghanistan beendet. Wahrscheinlich werde jedoch eine Anzahl von US-Militärs in der Botschaft des Landes verbleiben, hieß es. Laut dem US-Friedensabkommen mit den Taliban, das im vergangenen Jahr in der katarischen Hauptstadt Doha unterzeichnet wurde, sollten alle ausländischen Truppen Afghanistan bis zum 1. Mai 2021 verlassen. Jedoch hat der neue US-Präsident Joe Biden das Datum des vollständigen Abzugs auf den 11. September 2021, den 20. Jahrestag der terroristischen Anschläge in den USA, verschoben. Deutschland lehnt Waffenlieferung an Ukraine ab. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat die Forderung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nach militärischer Unterstützung für dieses Land abgelehnt. Der Konflikt in der Ostukraine könne nur auf politischem Wege gelöst werden. Dies sollte allen Beteiligten klar sein, sagte Maas am Dienstag am Rande einer Videokonferenz mit NATO-Außenministern. Dies bleibe auch die Richtschnur des deutschen Engagements und daran werde sich nichts ändern. Waffenlieferungen helfen dabei nicht, stellte Maas klar. Der deutsche Außenminister reagierte auf die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zelensky hatte der deutschen Zeitung gesagt, die Ukraine benötige Raketenschnellboote, Patrouillenboote, Sturmgewehre, Funkausrüstung und gepanzerte Militärfahrzeuge. Der ukrainische Präsident sagte, Deutschland habe seinem Land keine militärische Hilfe geleistet, könnte das aber tun. Russland und die Ukraine haben sich in den letzten Wochen gegenseitig die Schuld an einem Anstieg der Gewalt in den russischsprachigen Regionen Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, die als Donbass bekannt sind, gegeben, wo seit 2014 ukrainische Truppen und prorussische Kräfte kämpfen. Kiew und seine westlichen Verbündeten werfen Moskau vor, an dem Konflikt mitzuwirken, indem es die Milizen mit Waffen und Kräften unterstütze, was Moskau nachdrücklich bestreitet. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sind seit 2014 wegen der NATO-Osterweiterung, dem Ukraine-Konflikt sowie auch wegen der Syrien-Krise stark angespannt. Nach Militärputsch: Afrikanische Union suspendiert Mali. Nach dem jüngsten Militärputsch in Mali hat die Afrikanische Union AU die Mitgliedschaft des Landes ausgesetzt und mit weiteren Sanktionen gedroht. Sollte es keine ungehinderte, transparente und schnelle Rückkehr zum zivil geführten Umbruch geben, wird der Rat nicht zögern, gezielte Sanktionen zu verhängen, teilte der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union am Dienstag mit. Diese Entscheidung wurde nach dem Militärputsch sowie der Festnahme der Regierungsverantwortlichen in Mali getroffen. Der westafrikanische Wirtschaftsblock ECOWAS hatte Mali bereits am Sonntag suspendiert. Die Verantwortungsträger in den Finanzabteilungen müssten einen Zeitplan für die Rückkehr zur Demokratie einhalten, betonte ECOWAS. Beim Militärputsch vergangene Woche wurden Interimspräsident Bahn Dav und Premierminister Mokhtar Ouane festgenommen und zum Rücktritt gedrängt. Oberst Assimi Goïta, der den Putsch im August und die Revolte in der vergangenen Woche anführte, wurde zum Präsidenten erklärt. Zuvor forderten viele Länder und internationale Organisationen die Freilassung von Dav und Ouane. Nun zur aktuellen Wetterlage. In Iran, in Teheran, ist es wolkenlos bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 33 Grad, Esfahan 32 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandar Abbas 40 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt.
Der Heilige Koran ist, obwohl Jahrhunderte seit seiner Offenbarung vergangen sind, lebendig und ein wahres Wunder. Der Koran ist das Symbol des Islams und die Beweisurkunde für die Wahrhaftigkeit dieser Weltreligion. Nicht nur die Koranexegeten, sondern sogar Korangegner haben ihrem Erstaunen über die hohe Eloquenz des Korans Ausdruck verliehen. Die arabische Sprachlehre ist erheblich vom Koran beeinflusst worden, sowohl hinsichtlich der Deklinations- als auch der Wort- und Bedeutungslehre. Zahlreiche Bücher sind über die wunderbaren literarischen Stilmittel des Korans verfasst worden. Unter Beachtung literarischer Aspekte kleidet der Koran wichtige Wahrheiten, welche der Rechtleitung und dem geistigen Reifungsprozess des Menschen dienen, in die besten Worte. Daher hat Gott, der Allbarmherzige, den Koran auch Ahsan al-Hadith, die beste Botschaft, genannt. In der Sure 39, Somar, spricht er im Vers 23: Allah hat die beste und schönste Botschaft offenbart. Ein Buch mit in ihrer Schönheit und mit ihrem Inhalt gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derer, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Auch hat Gott in den Versen 107 und 109 der Sure 17 Isra von den Verständigen gesprochen, die sich niederwerfen, wenn sie den Koran vernehmen, wobei sie ergriffen sind und die Rezitation des Korans ihre Gottesergebenheit vermehrt. Im Vers 83 der Sure 5 Maida heißt es über einige Christen: Wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Die Redefertigkeit setzt die Klarheit der Worte und Rede hinsichtlich ihrer Bedeutung und einen flüssigen und ansprechenden Stil voraus. Sie bedeutet, dass jemand das von ihm ins Auge gefasste Thema gut verständlich macht. Die Redefertigkeit oder Eloquenz galt unter den Arabern der vorislamischen Zeit als eine hohe Kunst, und es waren aus diesem Volk große Meister dieser Kunst hervorgegangen. Diese wurden auf die Eloquenz des Korans aufmerksam und staunten über sie. Sie wussten nicht, wie sie den Koran beurteilen sollten. Sie erkannten als Meister der Rhetorik, dass der Koran weder Poesie noch Prosa ist. Ihnen wurde bewusst, dass es kein menschliches Werk sein kann. Sie erkannten, dass er einen neuen Redestil vorstellt, der zwar die schönen Feinheiten der Dichtung und Prosa aufweist, aber nicht durch ein strenges Versmaß und Reime eingeschränkt oder von dichterischen Fantasien befallen ist. Der Araber in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit war zwar ausgezeichnet auf dem Gebiet der Wortlehre, der literarischen Mittel und der schönen Rede bewandert, aber hinsichtlich Ethik, rationaler Weltanschauung, Wissen und Erkenntnis war er rückständig und konnte in dieser Beziehung nichts hervorbringen. Unterdessen hat der Koran einen bedeutungsvollen Inhalt. Er hat in beeindruckender und eloquenter Form die Grundlagen des Glaubens und der islamischen Ethik vorgestellt, während er die Überzeugungen aus der Zeit der Unwissenheit entschieden verwarf. Die Redekünstler unter den Arabern erkannten in dem literarischen Stil des Korans eine alles überragende Ausdrucksweise und keiner von ihnen vermochte, seinen besonderen Stil nachzunehmen. Schließlich wurde ab dem 2. und 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, nachdem die Lehre der Rhetorik weiterentwickelt worden und Literaten wie Al-Jahiz und Abdul-Rahir al-Jurjani sowie Koranexegeten wie Zamakhshari, Tabarsi und Fakhr al-Razi in Erscheinung getreten waren, die Kriterien für die Überlegenheit der Eloquenz des Korans im Vergleich zu anderen Formen der Rhetorik wissenschaftlich festgestellt. Allen wurde auf diese Weise der literarische Wundercharakter des Korans deutlich gemacht. Der Koran-Kommentator Ibn Atiyah, 12. Jahrhundert, betrachte die Wortordnung, die Genauigkeit der Bedeutung und die Ausdruckskraft des Korans als einmalig und sagt: Wollten wir ein Wort aus dem Koran von seiner Stelle wegnehmen und in der gesamten arabischen Sprache nach einem Wort suchen, das besser an dieser Stelle passen würde, würden wir nichts finden. Auch zeitgenössische Denker im Westen haben bei ihren Koranstudien diese vortreffliche Eigenschaft des Korans erkannt. Der Engländer Carlyle sagt: Der Koran ist, abgesehen davon, dass er eine göttliche Offenbarungsschrift ist, hinsichtlich seiner Worte und Zusammenstellung eines der eloquentesten Bücher. Dieses Buch gehört zu einem wahren Ursprung und ist so sehr mit einem höchsten und heiligen Ursprung verbunden, dass alle Bücher ihm gegenüber verblassen. Dieses Buch ist rein von jeglichem unwürdigen Prinzipien. Der französische Journalist und Bibliotheker Émile de Mengem, 1892 bis 1971, schreibt: Der Heilige Koran ist das vorzügliche Wunder Mohammeds. Ein Wunder, dessen überragende und schöne Vorgehensweise ebenso wie seine leuchtende Kraft bis heute ein ungelöstes Rätsel geblieben sind. Erstaunlich und schön ist auch die spirituelle Übereinstimmung zwischen den Versen jeder Sure. Man bedenke, dass die Koransuren im Laufe der Zeit schrittweise und zu verschiedenen Anlässen und verstreut den Propheten offenbart wurden. Die zeitliche Streuung der Verse hätte eigentlich dazu führen müssen, dass die Verse der zum Teil sehr langen Suren nicht mehr zusammenpassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Koranstudien zeigen, dass jede Sure ihre eigene Struktur hat. Gemeinsam ist ihnen, dass sie auf gelungene Weise eingeleitet werden, daraufhin ein hohes Ziel verfolgen und zum Schluss öfters mit einem kurzen Resümee ausklingen. Der ägyptische Koranforscher Mohammed Abdul Atras, 1894 bis 1958, schreibt: Wir sehen daran, dass der Koran, obwohl er zu besonderen Ereignissen und zu verschiedenen Zeitpunkten offenbart wurde, seinen logischen Zusammenhang und seine literarische Einheitlichkeit bewahrt hat. Und dies ist das größte Zeugnis für seinen Wundercharakter. Der Heilige Koran zeichnet sich durch die Präzision der Worte aus, die er verwendet, ebenso wie die Feinheit in der Sinnbedeutung. Er verwendet häufig Sinnbilder und Vergleiche. Unter Beachtung der üblichen Methoden in der arabischen Literatur verwendet der Koran zugleich die besten sinnbildlichen Ausdrücke, die sich in der arabischen Sprache finden lassen. Und dies haben die Meister der Rhetorik bestätigt. Der arabische Literat und Historiker Ibn Athir, 12. bis 13. Jahrhundert nach Christus, hat sich mit der Darstellung der Nacht im Vers 10 der Sure 78, Naba, beschäftigt. In diesem Vers heißt es: Und wir haben die Nacht zu einem Kleid gemacht. Ibn Asir überlegt hierzu: Das Dunkel der Nacht verbirgt die Menschen vor den anderen. Des Nachts kann sich der Mensch den Blicken der Feinde entziehen und die Flucht ergreifen. Er weiter: Dies, das Metapherkleid für Nacht, gehört zu den Sinnbildern, die außer im Koran nirgendwo anders mehr vorkommen. Der Vergleich des allumfassenden nächtlichen Dunkels mit der Körperbedeckung ist ein Beispiel für die feinsinnigen Aspekte, die den Koran schmücken und für die sich in keinem anderen arabischen Texten, ob Prosa oder Poesie, Ähnliches finden lässt. Auch gilt die Verwendung des Begriffes Bekleidung in der Vers 187 der Sure 2, Barara, zur Beschreibung der Bedeutung von Ehepartnern füreinander zu den feinsten Sinnbildern. Dort heißt es: Sie sind eine Bekleidung für euch und ihr seid eine Bekleidung für sie. ähnlich wie eine Bekleidung den Menschen schmückt, seine Mängel bedeckt und ihn vor Kälte und Wärme schützt, sind Eheleute im Leben ein gegenseitiger Schmuck füreinander. Jeder bedeckt die schlechten Eigenschaften des anderen und sie halten einander von Sünden und dem Verfall in die Besudelung zurück. Daher ist dieses Metaphor und dieser Ausdruck sehr schön. Die Kunst und Schönheit des Korans und sein vielseitiger Stil haben die Werke nachfolgender Literaten geprägt. Dies sehen wir zum Beispiel an zwei großen Werken in persischer Sprache, dem Masnavi Ma'navi von Maulavi, Rumi und den Ghazalen von Hafiz, aber auch an den Werken von Sa'di. Diese Dichter sind mit ihren Meisterwerken weltberühmt geworden. Der zeitgenössische Schriftsteller und Koranübersetzer Bahaeddin Khorramshahi ist der Überzeugung, dass die literarische Revolution, die Hafiz mit seinen Ghazalen bewirkte, nicht die Folge der Dichter- und Ghazalen-Tradition in der persischen Sprache war, sondern unter dem Einfluss der Strukturen der Suren im Heiligen Koran entstand. Währenddessen hat sich der verstorbene Literat und Linguist der persischen Literatur, Badiuzzaman Furuzanfar, intensiv mit dem Masnavi von Rumi, Maulavi, beschäftigt und gesagt, dass dieses große, mystische und tiefsinnige Werk von Rumi unter dem Einfluss des Korans entstand.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Yad-e-To mit der ungefähren Übersetzung Dein Gedanke von Jamaluddin Emenberi. Viel Spaß!
که دلا هر که دلا هر که دلا رام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Imam Khomeini bleibt unvergesslich. Gute Unterhaltung.
Der Monat Chordad im iranischen Sonnenkalender erinnert die Muslime in unserem Land an eine bedeutende Persönlichkeit, mit Hilfe deren Führung und einmaligen Kühnheit sie die Monarchie und Diktatur abschütteln konnten. Es ist nun 32 Jahre her, seitdem der große Architekt der islamischen Revolution, Imam Khomeini, die Welt verließ. Einige dachten, im Laufe der Zeit würde die Erinnerung an ihn verblassen. Aber die Umwälzungen weltweit haben seinen klaren Weg nur noch deutlicher und lebendiger gemacht. Die Menschheit hofft, dass sie am Ende des 21. Jahrhunderts schließlich wohl Freiheit und wahren Frieden erreicht haben wird. Aber eine solche frohe Zukunft für die Völkergemeinschaft wird bislang durch den Egozentrismus, Despotismus und die Vorherrschaftsbestrebungen einer Minderheit verhindert. Aber die Worte Imam Khomeinis hallen in uns nach, der mit fester Stimme gesagt hat, der einzige rettende Weg der Menschheit ist die Hinwendung zu dem Weg der Propheten Gottes, von Abraham und Moses und Jesus bis zu Muhammad, Friede sei mit ihnen. Die Ursache für die großen Verbrechen in der Geschichte der Menschheit besteht in den Augen von Imam Khomeini in der Liebe zu einem Rang und Posten. Diese Neigung ist im Menschen verankert. Die Menschheit braucht jedoch Wegführer und Vorsteher, die Weisheit und Wissen besitzen und zudem von dem Glauben an den einen Gott und der Liebe zu den Menschen erfüllt sind. Imam Khomeini war ein solcher Anführer und er hat eine der größten Revolutionen des 20. Jahrhunderts in Gang gesetzt. Dieser Revolutionsführer hat unter den Menschen auf hoher Stufe den Geist der Gottesliebe und der menschenwürdigen Moral ins Leben gerufen. Imam Khomeini hat schon als junger Mensch die Stufen der Läuterung bestiegen. Viele Jahre seines Lebens hat er dem Erwerb von Wissen und der Forschung gewidmet. Zahlreiche Bücher hat er geschrieben und zahlreiche Theologieschüler ausgebildet. Er war ein politischer Kämpfer, ohne jemals einer politischen Partei angehört zu haben. Er hat alle Menschen zur Bekämpfung des Bösen aufgerufen, weil alle Menschen aufgrund ihrer wahren Natur, Fitra, Gott der Wahrheit und der Gerechtigkeit zugeneigt sind. Er hat sie aufgerufen, sich gegenüber Leuten mit diabolischen Eigenschaften, Betrügern und Unterdrückern zu erheben. Imam Khomeini richtete sich an die Völker und glaubte fest daran, dass die großen Wandlungen auf der Erde mittels der Völker und der Volksmassen eintreten und nicht fehlschlagen werden. Wenn die Völker erwachen, so sagte er, können sie auf der Welt einen Wandel erzielen und das Unrecht und die Ungerechtigkeit auf ihr beseitigen. Im Gegensatz zu der Mehrheit politischer Führer hat Imam Khomeini nicht an sich selber und persönliche Vorteile, sondern an das Wohl der Menschen gedacht. Der Initiator der Islamischen Revolution Iran fühlte sich zu einem Aufstand verpflichtet, weil unter der Diktatur des Schahs in der iranischen Gesellschaft die Lehren der Religion zum Verblassen gebracht worden waren. Es war ein falsches Islamverständnis gang und gäbe, bei dem es hieß, dass die Religion lediglich aus einigen persönlichen Handlungen und gottesdienstlichen Werken bestünde und keinen Bezug zu politischen, sozialen und kulturellen Fragen besitze. Ein solches Religionsverständnis passt korrupten und verdorbenen Herrschern und Diktatoren immer ins Konzept. Sie verbreiten bewusst ein solches Verständnis von der Religion. Gemäß Imam Khomeini hat die Gemeinschaft der Muslime nach dem Verscheiden des Propheten immer wieder Schaden durch diese Fehlansicht gelitten. Er hat über die Trennung zwischen Religion und Politik gesagt, dies war ein diabolisches Konzept, welches ab den Umayyaden und Abbasiden entworfen und im Anschluss daran von jeder Regierung, die an die Macht gelangte, bestätigt wurde. In jüngerer Zeit, wo Ost und West Einfluss auf die muslimischen Regierungen gewannen, ist diese Haltung auf die Spitze getrieben worden. Dass der Islam eine persönliche Angelegenheit zwischen den Menschen und Gott und die Politik vom Islam getrennt sei, ein Muslim sich nicht in die Politik einmischen dürfe und die Geistlichen sich nicht um die Politik zu kümmern hätten. Imam Khomeini hat sich gegen alles gestellt, was zur Nichtbeachtung von Geboten des Islams seitens der Muslime führt. Er sagte, in der Frühzeit des Islams, zu Lebzeiten des Propheten Gottes und solange es noch keine Abweichung gab, waren Politik und Religiosität miteinander verknüpft. Imam Khomeini hat die Effektivität der Religion davon abhängig gemacht, dass sie sich auch um die sozialen Angelegenheiten des Menschen kümmert und erklärt, die parole Trennung der Politik von der Religion gehört zu der Propaganda der Kolonisatoren, welche die muslimischen Völker davon abhalten wollten, dass sie selber über ihr Schicksal bestimmen. Was Imam Khomeini gesagt hat, stützt sich auf den unversehrten, wahren Islam und auf die gottgegebene Urnatur des Menschen. Er sprach damit die Herzen der Volksmassen an. Und daher werden seine Worte auch von anderen Völkern begrüßt. Seine Sprache ist die Sprache von Menschen, die nach Gerechtigkeit und Wohl auf der Welt und der Vervollkommnung der Menschen streben und um eine gesunde Gesellschaft bemüht sind. Die Leidenden und Entbehrenden verstanden seine Sprache, weil er sich einfach und logisch ausdrückte. Imam Khomeini rollte Themen auf, die jeden Menschen innerlich bewegen, der sich noch nicht von der gottgegebenen menschlichen Natur entfernt hat. Seine Haltung fand Widerhall in der zeitgenössischen Welt, denn er lehnte Unterdrückung ab, befürwortete Engagement und Fortschritt, achtete die Würde des Menschen und der Völker und beachtete Rechte und Pflichten. Zwecks Gründung eines Regierungssystems, das sich auf die Religion stützt und um die Religion auf die politische Szene zurückzuholen, hat der Imam überzeugend dafür plädiert, dass die Gebote des Islams jederzeit und allerorts geltend gemacht werden können. Und zwar, weil sie nach den natürlichen Bedürfnissen der Menschen, die allerorts und jederzeit die gleichen sind, ausgerichtet sind und unveränderlich gelten. Zum Beispiel liegt die Liebe zum Kind in der gottgegebenen Natur einer Mutter und es hatte sie unverändert in allen geschichtlichen Epochen gegeben. Auch die Gesetze des Islams sind, weil sie unter Beachtung der gesunden Natur des Menschen, wie Vitra festgelegt wurden, immer gültig und durchführbar. Imam Khomeini war eine spirituelle Persönlichkeit, ein islamischer Rechtsgelehrter und Gnostiker und mutiger und weiser Anführer. Er konnte dank des Sieges der Revolution eine Staatsordnung gründen, die auf den Lehren des Islams aufbaut. Es ist ein System, welches neue Kriterien und Regeln vorstellt und eine edle Kultur begründet, die auf Menschenwürde basiert. Diese Ordnung, genannt Islamische Republik Iran, ist heute vielen Völkern bekannt und hat ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Imam Khomeini hat die These von der Erstarkung der Muslime und der Unterdrückten auf der Welt aufgeworfen. Die Befolgung seiner Anweisungen für den Kampf gegen die arroganten Weltmächte öffnete den Blick auf einen klaren Weg zur Befreiung aus der Unterdrückung und von den Hegemonialmächten. Am Ende dieses Weges steht das Erscheinen des Weltenritters Imam Mahdi und die Rettung der Welt aus Unrecht und Unterdrückung sowie die Verbreitung der Gerechtigkeit. Imam Khomeini hat über das siegreiche Ende gesagt, Gott, der Höchsterhabene, hat verheißen, dass er die Unterdrückten auf der Erde mit seiner Gnade und seiner Hilfe über die Unrechttuenden siegen lassen wird und ihnen einen Imam und Vorsteher bestimmt. Die Erfüllung der Verheißung Gottes des Allmächtigen ist nahe, und ich hoffe, dass wir ihr Zeuge sein und die Unterdrückten über die Unterdrücker siegen werden. Heute ist, nach 32 Jahren, die Position der islamischen Staatsordnung, die Imam Khomeini gegründet hat, so gefestigt, dass sich Beweise dafür erübrigen, dass die islamische Revolution mehr als nur eine vorübergehende Erhebung für den Sturz eines Regimes gewesen ist. Heute ist in der politischen Literatur auf der Welt und noch konkreter bei den Sitzungen von Denkern und Politikern und sogar bei Verhandlungen und den offiziellen Gesprächen von großen Weltpolitikern die Rede von Herausforderungen, welche die islamische Revolution hinsichtlich der politischen und kulturellen Gleichungen mit sich gebracht hat. Die Wiederbelebung der religiösen Identität und die beachtliche Position der Muslime in den internationalen Gleichungen und die Anzeichen für die erneute Gestaltannahme der islamischen Zivilisation sind der spürbare Widerhall einer Revolution, deren Einflüsse auf die islamischen Gesellschaften und die zeitgenössische Welt deutlich zu erkennen sind. Imam Khomeini ist eine lebendige Wahrheit und die Fortsetzung seines Weges schenkt den Menschen ein Leben in Unabhängigkeit, Freiheit und dem Streben nach Recht und Wahrheit. Mit den Worten von Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini bleibt der Weg Imam Khomeinis eine ewige Wahrheit und wird Imam Khomeini niemals vergessen werden. Wir kondolieren allen Muslimen anlässlich seines Todestages.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastor.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.
Thank you.